HR Info. Das Interview.
Mit Sabine Müller. Wenn ein Mädchen in einem kleinen Dorf im Siegerland aufwächst, in den berühmten einfachen Verhältnissen, wie man so gerne sagt, als Tochter eines Tischlers, dann ist es ihm nicht unbedingt in die Wiege gelegt, später mal als Richterin Karriere zu machen. Und noch später weltweit auf roten Teppichen unterwegs zu sein und mit Leuten wie der britischen Queen zu plaudern. Die Frau, die diesen Lebensweg genommen hat, ist Elke Büdenbender, ist mit Frank-Walter Steinmeier verheiratet und deshalb seit gut einem Jahr die First Lady der Bundesrepublik. Wie drastisch hat sich ihr Leben verändert? Wie arbeitet sie sich eigentlich mit dem Ehemann? Was will sie als First Lady politisch erreichen? Über das und noch viel mehr spreche ich jetzt mit Elke Büdenbender in HR Info das Interview. Hallo Frau Büdenbender.
Guten Tag.
Habe ich Sie eigentlich korrekt angesprochen oder hätte ich besser sowas sagen sollen wie sehr geehrte First Lady oder liebe Bundespräsidentengattin?
Nein, das ist schon völlig in Ordnung, Frau Büdenbender zu sagen. Es gibt ja bei uns diesen Begriff First Lady eigentlich gar nicht. Es ist eine Rolle, die ich habe und natürlich hat das nichts mit Hoheiten zu tun, sondern das ist einfach die korrekte Anrede wie bei jedem anderen und jeder anderen.
Aber kriegen Sie das manchmal, wenn Sie im Land unterwegs sind, dass die Leute gar nicht so richtig wissen, wie spreche ich die jetzt an und irgendwas ganz seltsam? Sagen?
Eigentlich nicht. Also der Begriff First Lady fällt natürlich und natürlich korrigiert man dann nicht, sondern das ist dann auch, habe ich manchmal den Eindruck, schon auch respektvoll, aber nicht so ganz ernst gemeint. In der Regel werde ich aber schon mit Elke Büdenbender oder Frau Büdenbender angesprochen. Oder auch Frau Steinmeier.
Ist dann aber auch okay für Sie?
Ja,
oder?
Das ist auch okay.
Ich freue mich wirklich total, dass Sie hier sind, weil Sie waren bisher ziemlich zurückhaltend, was so die elektronischen Medien anging. Und jetzt das erste große Radiointerview. Heißt das, dass Sie jetzt wirklich angekommen sind in Ihrem neuen Job?
Also ich denke schon. Wir sind ja jetzt etwas über ein Jahr dabei, sage ich mal etwas flapsig. Und ich habe mich, glaube ich, schon eingefunden in die Rolle und auch daran gewöhnt. Das macht mir auch viel Spaß. Und ja, ich habe den Eindruck, ich werde sicherer, auch in dem Umgang mit Medien. Denn das bin ich ja aus meinem vorherigen Beruf, der ist ja noch mein Beruf, aber das bin ich nicht so gewohnt. Und da muss man sich wirklich dran gewöhnen, an die Öffentlichkeit, an die Fotografen, an die Kameras, auch wenn man selber vielleicht nicht direkt gefragt ist. Aber ja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt und ich traue mir das jetzt zu, sozusagen.
Gibt es denn noch Situationen, wo Sie nervös sind? Ich habe Sie so ein bisschen beobachtet bei Terminen. Sie sind ziemlich hibbelig, also die Finger immer in Bewegung oder wenn Sie eine Medaille verleihen einfach, müssen, dann fummeln Sie am Band rum. Also ist das Nervosität oder sind Sie einfach so ein hibbeliger Typ?
Also ich bin, glaube ich, eher ein hibbeliger Typ. Wenn ich am Richtertisch sitze, dann bin ich anders, da bin ich sehr viel konzentrierter auf die Sache. Ich bin da auch konzentriert, aber ich bin, glaube ich, eher hibbelig oder bewegungsfreudig. Also ich muss mich schon immer irgendwie bewegen. Das hat eigentlich nichts mit Nervosität zu tun.
Als bekannt wurde, dass Sie Ihren Job als Verwaltungsrichterin ruhen lassen, da gab es ja in den Medien wirklich eine Menge Diskussionen.
Ja, ja.
Und der Tenor war entweder, mein Gott, was ist das für eine Niederlage für die Emanzipation, dass so eine moderne Karrierefrau jetzt ihren Job aufgibt, um irgendwie nur noch Anhängsel ihres Mannes zu sein, also sozusagen Bundeshausfrau. Die etwas romantischere Variante davon war, ja, er hat ja 2010 für sie ein großes Opfer gebracht und die Niere gespendet und jetzt aus Dankbarkeit will oder muss sie eben auch ein Opfer bringen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Also über den ersten Teil der Argumentation war ich sehr erstaunt, ehrlich gesagt. Also ich habe ja mit 16 eine Ausbildung begonnen und habe dann Abitur gemacht, studiert, war in Gewerkschaften aktiv. Also ich bin wirklich ein Mensch, der selbst entscheidet, was er möchte. Und ich halte das auch für unbedingt wichtig, denn ich will mein Leben selbst bestimmen. Das war immer mein vorderstes Ziel zur Frage meiner Entwicklung. Und genauso habe ich natürlich auch entschieden, ob ich das mitmache oder nicht. Also ich war zu dem Zeitpunkt etwas über 20 Jahre Richterin und habe dafür auch eine Urkunde bekommen als Anerkennung.
Hängt an der Wand?
Nee, liegt in meinem Urkundenordner sozusagen. Okay. Und ich bin wirklich sehr, sehr gerne Richterin. Aber ich fand, das war jetzt ein ganz guter Punkt, um mal für 5 Jahre was anderes zu machen. Und ich finde, das ist das ist wirklich eine einmalige Chance und ich empfinde es auch als große Ehre. Deswegen hat mich die Diskussion darüber für meine Person ein bisschen verwundert, weil ich mich ja kenne und ich weiß, ich werde niemandem die Verantwortung für mein Leben übergeben, sondern das entscheide ich schon wirklich selbst. Und natürlich spreche ich mit meinem Mann, mit Freundinnen und Freunden, mit der Familie. Aber das ist am Ende meine Entscheidung. Ich bin dafür verantwortlich und ich will das auch niemandem anderen überantworten. Deswegen hat mich das etwas verwundert. Und Dankbarkeit war jetzt auch nicht das Motiv, das diese Funktion auszufüllen. Ich bin natürlich wahnsinnig dankbar, dass das alles so toll geklappt hat, dass mein Mann gespendet hat und dass das so toll läuft, den Ärztinnen und Ärzten, aber auch den Krankenschwestern, die jetzt die Nachsorge machen. Das ist ein riesiges Geschenk des Lebens, aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund für mich zu entscheiden, ich übernehme jetzt diese Funktion, sondern das war wirklich die Frage, will ich das machen? Finde ich das spannend? Ist das, dass ich das kann? Ja, und danach habe ich mich dann entschieden.
Ich möchte mit Ihnen gern ein bisschen darüber reden, wie sich das Leben wirklich verändert hat, seit Sie und Ihr Mann im Schloss Bellevue sind. Und ich möchte Ihnen dazu unsere Interviewbox geben. Die bekommt bei uns jeder Gast, die wird individuell befüllt.
Ja.
Und es wäre nett, wenn Sie unseren Hörern, die ja nicht sehen können, was Sie jetzt sehen, sagen, was Sie da drin vorfinden.
Also dann öffne ich sie jetzt erstmal und ich finde vor, so jetzt brauche ich meine Brille.
Gut, dass Sie sie dabei haben. Ja. Hatte ich gar nicht bedacht.
Ich sehe eine Insel vor einer Stadt. Und auf der anderen Seite sehe ich ein Luftbild. Also es sind 4 Fotos. Dann sehe ich das Schloss Bellevue und ich sehe einen Gefängnisbau. Ist das zutreffend?
Das können Sie vielleicht auch kennen. Das ist hier in Moabit.
Genau. Ja, genau. Das ist um die Ecke. Also ich bin ja Verwaltungsrichterin. Das heißt, ich in Anführungszeichen verknacke niemanden. Aber das Gefängnis Moabit ist tatsächlich in der Nähe des Verwaltungsgerichts, das in der Kirchstraße liegt. Das erste, also ich
bin... Das ist Alcatraz, ist okay. Und das zweite ist Guantanamo. Ich habe Ihnen das zusammengestellt. Ja. Weil die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, hat das Leben im Weißen Haus mal mit dem Leben im Gefängnis verglichen.
Och, nein. Also nein, das finde ich wirklich nicht so. Also das, ich weiß nicht, wie die Präsidenten der USA, also es waren ja bis jetzt auch ausschließlich Männer, und ihre Ehepartnerin leben. Aber ich empfinde es in keiner Weise als Gefängnis. Also wirklich nicht. Das Schloss Bellevue ist ein wunderschöner Arbeitsplatz. Das muss man einfach mal sagen, mit einem angeschlossenen Park. Da arbeiten tolle Leute, die sowohl meinen Mann als auch mich wahnsinnig gut unterstützen. Und die Sicherheit, die notwendig ist, die kann man gut akzeptieren. Und ich kann damit gut leben. Also kann ich nicht anders sagen.
Allerdings, ich habe noch mal nach 2009 zurückgeguckt, als Ihr Mann Kanzlerkandidat war. Und da haben Sie in einem Interview Folgendes gesagt zum Thema, was sich so verändert. Die Menschen sind freundlich, aber es nimmt einem schon den Atem. Man hat kein Privatleben mehr, wenn man gemeinsam rausgeht. Das führt dazu, dass man immer in dieselben 2 Lokale geht, wo es nicht spektakulär ist, wenn wir auftauchen. Das ist jetzt vermutlich ja noch genauso oder
das ist genauso, aber daran habe ich mich einfach gewöhnt. Und ich muss auch sagen, in Berlin, wenn ich alleine unterwegs bin, dann erkennt mich niemand. In der Regel, also ich glaube nicht, dass mich jemand erkennt. Und ich bewege mich dann auch so, als ob ich weiterhin meinem Beruf als Richterin nachgehe. Und ich habe mich einfach auch daran gewöhnt, dass das so ist.
Und das heißt, nur wenn Ihr Mann dabei ist, ist es so richtig mistig, weil dann werden Sie immer erkannt.
Also mistig ist es nicht, weil die Leute wirklich, also wirklich freundlich sind und in Berlin auch echt mal cool. Das ist schon so. Ich finde es auch nach wie vor so, dass die Leute, die uns umgeben, da auch wahnsinnig freundlich sind. Und das macht es einem natürlich auch leicht.
Ich glaube, viele Bürger, die wissen ja gar nicht so richtig, wie ein Bundespräsident und seine Frau so leben. Ist das wie bei Königs? Dann kommt morgens der Butler rein und sagt, heute Rührei oder Spiegelei?
Nein. Also wir sind jetzt in die Residenz umgezogen, da bewohnen wir die obere Etage, das ist auch alles sehr schön. Wir haben einen Teil unserer Möbel mitgenommen und uns da privat einfach eingerichtet. Es gibt keinen Butler in der Wohnung, es gibt jemanden, der nach dem Haus schaut, natürlich nach der Residenz. Aber ansonsten, wir kochen für unsere Freunde, also wir leben da so wie vorher auch in Berlin in unserer Privatwohnung.
Vielleicht mal eine kleine Schnellfragerunde, um noch mehr zu erfahren. Wer macht Frühstück?
In der Regel ist mein Mann schneller jetzt.
Wäsche?
Das machen wir zusammen, beziehungsweise wir haben schon eine Haushaltshilfe, die uns das dann auch hilft, zur Seite steht, genau.
Gehen Sie normal einkaufen oder lassen Sie lieber liefern?
Ich gehe einkaufen.
Gehen Sie noch in der alten, schlabbrigen Jogginghose raus?
Also das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das, finde ich, steht nur ganz jungen Menschen wirklich gut.
Aber es wird ja jetzt extrem viel auch drauf geguckt. Dann gibt es irgendwie den Bühnenbänder-Style-Check und so. Ich meine, da kommen auch so Blüten raus. Ich musste sehr grinsen, weil ich habe mal gelesen, Ihr schönstes Accessoire sei der strahlende Mann an Ihrer Seite. Und ich habe mich gefragt, ist Herr Steinmeier eigentlich eher Eine Handtasche oder mehr so der Typ Gürtel?
Naja, wenn man den Ehepartner als Accessoire bezeichnet, das finde ich auch sehr witzig. Nein, also das habe ich nicht gelesen. Weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Ist das jetzt ein Kompliment oder?
Hieß wohl nur, dass er immer strahlt, wenn er neben ihm unterwegs ist.
Das ist schön.
Sollte man da mitnehmen. Wie ist denn das? Ich meine, Sie haben Ihren Mann ja jahrelang oder vielleicht kann man fast sagen jahrzehntelang eher wenig gesehen, weil er hat irgendwie 16, 18 Stunden Schichten im Kanzleramt gemacht oder war als Außenminister unterwegs. Jetzt ist sein Terminkalender zum ersten Mal nicht mehr so eng seit langem und jetzt arbeiten sie auch noch zusammen. Ist das einfach nur total schön oder gibt es da auch die Punkte, wo man sich denkt, bisschen weniger sehen ist auch nicht verkehrt.
Also wenn wir im Büro sind, sehen wir uns gar nicht oft, weil er hat seine Termine, ich habe meine Termine. Wir haben jetzt auch natürlich einen größeren Arbeitsalltag miteinander, aber das macht wirklich Spaß. Also das ist natürlich eine Umstellung nach so vielen Jahren, wo wir keinen Berufsalltag miteinander hatten und uns ja schon, also was mir manchmal doch was ausgemacht hat, war, wenn die Wochenenden, wenn wir da nicht zusammen sein konnten. Das ist jetzt anders und das finde ich wirklich schön. Das macht Freude und wir können uns jetzt auch mehr über unsere Arbeit austauschen. Das finde ich auch richtig gut. Ich meine, wenn ich als Richterin Urteile gemacht habe und wir arbeiten auch im Verwaltungsgericht zwar grundsätzlich in Kammern, das heißt drei Berufsrichter und wenn wir Kammersitzungen haben, noch mit zwei ehrenamtlichen Richtern dazu. Da arbeiten wir trotzdem vielfach als Einzelrichterinnen und Einzelrichter und die Richterin steigt dann selbst total in den Fall ein und kennt ihn dann auch nur. Und ich meine, da kann man nicht plötzlich mit Einzelheiten kommen und irgendwie eine Einschätzung wollen. Das kann man mit Kollegen machen zu bestimmten juristischen Fragestellungen. Aber das, also ehrlich gesagt, war ich da abends auch zu kaputt, da wollte ich dann auch nicht mehr drüber reden. Und das findet dann auch kein Echo, kann auch nicht. Und ihm ging es oft auch ganz genauso. Ich meine, gut, Politik ist was, wo schon jeder mitredet, was ich auch gut finde. Aber im Grunde genommen kann man da auch nicht so viel dann abends in die Einzelheiten gehen.
First Lady Elke Büdenbender ist heute zu Gast in hr-info das Interview. Ich würde von Ihnen ganz gerne mal wissen, wie Sie an diese Aufgabe als First Lady eigentlich auch inhaltlich rangegangen sind. Ein paar Dinge stehen ja immer fest, dass Sie zum Beispiel die Schirmherrschaft bei UNICEF haben oder auch Müttergenesungswerk und so, aber dann sucht sich ja eigentlich jede First Lady auch noch so ihr eigenes Thema. Haben Sie da irgendwie strategisch geguckt, was wäre für mich gut, was wäre fürs Land gut, was soll mein, in Anführungszeichen, Erbe sein?
Ja, über mein Erbe habe ich noch nicht nachgedacht. Aber was ich von Anfang an in den Blick genommen habe, war Bildungsgerechtigkeit, weil mir das ein ganz ernsthaftes und wichtiges Anliegen ist. Für meine Eltern war es immer ganz wichtig, dass wir Kinder in der Schule ernsthaft mitarbeiten, gut sind und gute Abschlüsse machen, einen guten Beruf erlernen und dann auch weitermachen, wenn wir wollen. Also das stand schon immer in unserer Erziehung, auch im Mittelpunkt. Die meisten werden ja nicht mit dem silbernen und goldenen Löffel im Mund geboren, dass nach wie vor Bildung der Königsweg ist, um ein selbstbestimmtes, gutes Leben führen zu können. Und das dafür ist Bildungsgerechtigkeit für mich stand und steht im Fokus, genauso ja auch für meinen Mann. Das war ja für ihn auch immer ein wichtiges Thema. Und bei mir ist auch die berufliche Bildung von Anfang an ein Anliegen gewesen. Ich habe ja selbst auch nach dem Realschulabschluss erst eine Berufsausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Und wir haben in der vergangenen Woche die Woche der beruflichen Bildung gemeinsam beschirmt sozusagen. Also mir ist es auch ein Anliegen, die Berufsausbildung wieder mehr nach vorne zu bringen, zu zeigen, wie wichtig Berufsschulen sind. Denn die Hälfte unserer Jugendlichen geht ja diesen Weg, weil es sowohl die duale Berufsausbildung gibt, da sind es ungefähr so um die 500.000, und dann nochmal die vollzeitberuflichen Ausbildungen, die auch in Berufsschulen oder ja, berufsschulartigen Schulen unterrichtet und gelehrt werden. Und mir ist es einfach ganz wichtig zu zeigen, wie toll das ist, also wie toll das auch sein kann. Es gibt sicherlich auch Schwierigkeiten, klar, natürlich, und es gibt vor allen Dingen, muss man die Berufsschulen viel besser ausstatten. Und ich schalte immer meinen Werbeblock dafür, dass es auch wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer gibt, die in die Berufsschulen gehen, am besten, wenn sie vorher noch eine Berufsausbildung gemacht haben. Das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich meine, das war zumindest meine Wahrnehmung, nicht genügend wertgeschätzt. Und das ist auch so ein Projekt, das sich durchzieht.
Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Ausbildung zurückdenken, ja. War das für Sie eine gute Zeit? Haben Sie das Gefühl, da haben Sie viel auch fürs restliche Leben gelernt? Ich meine, Sie sind dann ja noch an die Uni gegangen, also Sie haben es dabei nicht belassen.
Mhm. Ja, also meine Ausbildungszeit war wirklich eine gute Zeit. Ich habe in einer Maschinenbaufirma meine Ausbildung gemacht und die waren sehr, sehr dahinterher, dass die Auszubildenden sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich wirklich einen guten Unterricht haben. Es gab zusätzlich noch Betriebsunterricht, da haben sie sich mit einer anderen Firma zusammengetan, einmal die Woche. Und die wollten einfach, dass wir ordentlich in der Berufsschule mitarbeiten, gute Zeugnisse bringen und wir mussten Berichtshefte schreiben. Also ich habe fachlich sehr viel gelernt, aber ich habe auch gelernt, mich in einem mittelständischen Betrieb mit seiner Hierarchie zu bewegen. Das ist natürlich auch was nicht so einfach ist, wenn man aus der Schule kommt und dann in einen Betrieb reingeht. Man ist 16 Jahre alt, man ist Auszubildende.
Frau, es war vermutlich eine männliche Hierarchie, oder?
Ja, obwohl da schon auch Frauen, also jetzt nicht in den höchsten leitenden Positionen waren, aber auch schon auch wichtige betriebliche Funktionen innen hatten. Insbesondere in der Beschaffungsabteilung, da war auch eine Frau, die war ganz stark, ja. Und ich habe dann eben Kolleginnen und Kollegen aus den Gewerkschaften kennengelernt, die wiederum aufs Siegerland-Kolleg gegangen bin, wo ich dann auch hingegangen bin, weil ich einfach gesehen habe, da kann man weitermachen. Ja, und dann habe ich dann Jura studiert.
Sie haben es eben schon erwähnt, letzte Woche, Woche der beruflichen Bildung, da waren Sie ganz viel unterwegs mit Ihrem Mann. Sie hatten beide die Schirmherrschaft. Überhaupt ist ja dieser Job als First Lady, das ist kein Lauslüftchen, das ist schon ein richtiger Job. Deswegen gibt es ja auch immer mal wieder eine Debatte, ob man da eigentlich nicht ein offizielles Amt draus machen sollte. Was meinen Sie?
Also ich denke, das liegt in der Hand des Gesetzgebers, der parlamentarischen Mehrheit. Die müssen das entscheiden. Also mir macht das viel Freude und ich sehe das für mich als Gelegenheit, nochmal ganz viel zu lernen, auch etwas zu bewegen. Das möchte ich wirklich und mir macht das viel Freude. Und ich habe ja gewusst, auf was ich mich einlasse, deswegen beschwere ich mich jetzt auch gar nicht.
Frankreich hat die Debatte ja schon hinter sich. Da hat ja Präsident Macron versucht, für seine Frau wirklich eine offizielle Rolle und auch ein Budget zu kriegen. Es gab einen Aufschrei, dann wurde das fallen lassen. Glauben Sie, dass das in Deutschland ähnlich sein könnte?
Das kann ich nicht beurteilen, ob das ähnlich sein würde. Ich kann nur sagen, ich erhalte natürlich für meine Arbeit Unterstützung aus dem Amt und das läuft auch wirklich gut und ich habe mich da einfach nicht zu beklagen.
Das heißt, Ihnen muss der Dank gerade genug sein. Über die Bezahlung kann man dann reden oder können Sie dann reden, wenn Sie nicht mehr in dem Job sind, ne? Weil das ist jetzt natürlich schwierig.
Ja, also ich finde, da möchte ich nochmal auf meine Entscheidung zurückkommen, diese Funktion auszufüllen, also das mit, also meinen Mann dorthin zu begleiten. Das ist eine Entscheidung, die habe ich getroffen und ich habe gewusst, was ich tue. Und dann finde ich es immer komisch, wenn man sich hinterher beschwert. Also natürlich stellt sich manches anders dar, als man das vielleicht erwartet hat. Aber ich habe gewusst, das ist ein Ehrenamt sozusagen und ich habe mich aber auch drauf gefreut, weil ich ich habe mit Frau Schatt gesprochen, mit Frau Rau und wusste auch, das ist eine schöne Aufgabe und dann mache ich das auch und dann beschwere ich mich auch nicht, sondern das habe ich entschieden so und jetzt wird das gemacht.
Sie hören HR Info, das Interview mit Elke Büdenbender, der First Lady der Bundesrepublik. Frau Büdenbender, Sie reisen wirklich viel durch Deutschland, Sie kriegen ganz viel mit von der Stimmung im Land. Wie geht's uns?
Also wir haben wahnsinnig ermutigende Termine gehabt. Natürlich ist es so, dass wir auch viel wissen um die Probleme, die sich insbesondere in den Regionen auftun. Mangelnder öffentlicher Personennahverkehr, die Bevölkerung schrumpft, es gibt weite Wege zur Schule, es gibt in vielen Regionen nur noch eine sehr eingeschränkte ärztliche Versorgung. Das sind alles Probleme, die es gibt. Und es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich in sehr bedrückenden Verhältnissen leben. Aber wir haben eben auch ganz viel erlebt, wie sich Menschen einsetzen für andere. Und das hat mich wirklich, also ich muss noch mal sagen, das beeindruckt mich sehr. Wir haben ja alle diesen Beruf, Kinder, die Familie, die Eltern, die auch nicht jünger werden. Und das ist einfach viel. Und das haben ja ganz viele. Und wenn die sich dann noch darüber hinaus für andere einsetzen, das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und es gibt wirklich tolle Initiativen, wo Menschen einfach zupacken, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Also wie gesagt, wir haben, natürlich ist uns klar, dass es Strukturprobleme auch in ländlichen Gebieten gibt. Dann haben wir in Duisburg ja Marxloh auch besucht. wo es aufgrund einer sich verändernden Bevölkerungsstruktur nicht einfacher wird. Wir haben eine Schule besucht, eine Grundschule. Also die Lehrerinnen und Lehrer und die Direktorin bewundere ich zutiefst. Die haben sich der Kinder angenommen, die hierher kommen und teilweise gar kein Deutsch sprechen und schaffen es trotzdem, selber einen Optimismus auszustrahlen, der grandios ist. Und die schaffen es, die Kinder zu betreuen und auch mitzunehmen. Also es gibt natürlich Lebensverhältnisse, was mich gerade auch für Kinder sehr bedrückt. Da ist noch ganz viel zu verbessern. Aber ich habe auch einfach mitgenommen, dass es viele Menschen gibt, die was tun. Und auch natürlich Landesregierungen, die sich einsetzen und was verändern. Die Vielfalt dieses Landes einfach, das habe ich nochmal ganz neu schätzen gelernt. Also die unterschiedlichen Sprachen, die Dialekte, die ja so bereichernd sind, die Landschaften, es ist auch einfach schön hier in Deutschland.
Es gibt viele Beobachter, die sehen das ja sehr viel pessimistischer, wie es Deutschland im Moment geht. Die sagen, Mensch, der Umgangston wird immer rauer.
Ja.
Ich habe in einem Interview mal gelesen, da wurden Sie gefragt, was so eigentlich die Würde des Amtes für Sie bedeutet. Und Sie haben geantwortet, dass der Bundespräsident das Land zusammenhält.
Ja.
Nur haben, glaube ich, gerade ganz viele das Gefühl, dass in Deutschland hier irgendwie was auseinanderfliegt. Macht Ihr Mann da seinen Job nicht richtig?
Doch, der macht ihn schon sehr, sehr gut. Nein, er ist wirklich, glaube ich, jemand, der nicht nur von Zusammenhalt redet, sondern den auch wirklich schaffen will und das auch schafft, indem er die Leute zusammenbringt und auch in seinen Reden darauf hinweist, wie wichtig es ist, zusammen zu bleiben. Ich denke auch, dass dieses Auseinanderdriften natürlich, ich will jetzt nicht den sozialen Medien die Schuld zuweisen, denn schließlich sind wir Menschen erst, die sich in diesen Medien austoben, aber ich glaube, das hat auch nochmal den Ton verändert, wie wir miteinander und übereinander reden. Und ich denke schon, da müssen wir vielleicht noch mal sehr viel mehr überlegen, wie wir da wieder rauskommen aus dieser Diskussion. Also ich habe ihn gespürt, den Zusammenhalt. Und das hat mir schon noch mal einfach, also mir noch mal wirklich Mut gemacht und mich mit viel Optimismus erfüllt. Und ich denke, da muss man einfach weiter dran arbeiten und die Menschen zusammenbringen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, da macht mein Mann echt einen verdammt guten Job.
Wenn wir nochmal auf ein, zwei konkrete Dinge gucken, zum Beispiel Stichwort Antisemitismus. Offensichtlich trauen sich immer weniger Juden in Deutschland zum Beispiel mit der Kippa auf die Straße.
Ja, das ist dann,
dass sie angegriffen werden.
Ja, das geht gar nicht.
Also Echo Musikpreis, da werden Rapper ausgezeichnet, die antisemitische Texte rappen.
Ja.
Wie viel Sorge macht Ihnen das?
Also Sie haben das eben angesprochen, es gibt immer mehr Dinge oder auch Ansichten, die laut vertreten werden. Das war vor 10 Jahren oder vor ein paar Jahren noch undenkbar, dass hier jemand die Kippa nicht tragen kann, weil es angegriffen wird, ist ein No-Go. Also es geht einfach gar nicht. Und ich finde, Artikel 4, Religionsfreiheit, ich finde, man muss hier religiöse Abzeichen, egal von welcher Religion, tragen dürfen, ohne dass man dafür angegriffen wird. Und das entsetzt mich natürlich sehr, dass es dass das nicht mehr möglich ist.
Was muss da getan werden, glauben Sie?
Ich glaube, ganz viel Aufklärung. Ich glaube, man muss mit den Menschen ganz viel reden, die Vorurteile haben. Das halte ich für ganz wichtig. Ich halte den interreligiösen Dialog für ganz wichtig. Und dann natürlich, klar, wer sowas macht, muss bestraft werden. Also das ist eine Straftat. Es ist eine Körperverletzung. Eine Beleidigung mindestens. Und dann muss man den oder diejenige auch verfolgen.
Auch eine Debatte, die heiß geführt wird, gehört der Islam zu Deutschland?
Ja, also ich glaube, da hat mein Mann schon sehr viel zu gesagt. Ich finde, diese Debatte, die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Der Menschen, die Muslime sind oder Muslimast, die sind hier und die sind Deutsche, das sind Zugewanderte, die noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben und die leben ihren Glauben. Und wenn sie ihn friedlich leben, dann ist das überhaupt keine Frage, dass sie ihn hier leben können. Dürfen müssen. Also das geht gar nicht anders.
Aber heißt das dann, die Muslime gehören zu Deutschland oder der Islam?
Jede Religion, die hier ist, ist da und die wird hier gelebt. Und das finde ich auch richtig. Das muss so sein.
Spielen wir zum Abschluss mal Zukunftsroulette. Das ist so eine kleine Rubrik bei uns. Sie haben jetzt 3 Varianten zur Auswahl, wie Sie diesen Satz vervollständigen könnten. In 5 Jahren ist mein Mann in seiner 2. Amtszeit als Bundespräsident und ich immer noch First Lady. Bin ich wieder Verwaltungsrichterin hier in Berlin und entscheide über das Schicksal von Asylbewerbern? habe ich mich noch mal ganz neu erfunden und gebe Töpferkurse auf Mallorca.
Ja, das Letztere kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
Und zwischen den ersten beiden?
Bei den ersten beiden denke ich, der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin wird gewählt. Deswegen kann man gar nicht sagen, wie es ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich wieder in meinem Beruf arbeiten könnte.
Sie sprechen ja in Interviews dann auch davon, dass Sie sagen, ich kann nach 5 Jahren wieder einsteigen. Ich bin ja nur beurlaubt. Das hört sich für mich immer so an, als ob Sie nicht so scharf sind auf eine zweite Amtszeit, unabhängig davon, ob Ihr Mann dann gewählt wird oder nicht.
Also sagen wir mal so, ich bin wirklich gerne Richterin und ich vermisse meinen Beruf natürlich, obwohl ich das jetzt hier sehr gerne mache. Also dabei würde ich es jetzt mal einfach belassen.
Das war First Lady Elke Bühnenbender in HR Info das Interview. Wenn Sie gerne mehr Informationen zur Sendung hätten oder den Podcast nachhören wollen, dann schauen Sie doch auf hrinforadio.de. Es verabschiedet sich Sabine Müller.